Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, lange dauert es nicht mehr. Nächste Woche ist Ostern. Es steht also die Karwoche vor der Tür. Die ist in manchen Ländern was ganz Besonderes. In Spanien heißt die Woche zum Beispiel Semana Santa, also Heilige Woche. Und das ist eine richtige Festwoche von Palmsonntag bis Ostersonntag mit der Karfreitagsprozession als Höhepunkt. Ja, und um eine solche Semana Santa soll es heute gehen. Und zwar, wie sie in Lorca begangen wird. Das liegt im Süden Spaniens. Die Semana Santa lebt da vor allem durch die Bruderschaften, die traditionell eine Rivalität austragen. Und so eine Rivalität, die kann eine ganz farbenfrohe Blüte tragen. Und wie das aussehen kann und was hinter dieser Rivalität steckt, das werden wir heute alles erfahren. Schön, dass Sie mitreisen. Ja, heute reisen wir in die Region Murcia in Spanien. Der Weg führt uns nach Lorca. Den Reiseführern ist die Stadt oft nur einen kleinen Absatz wert. Zu Unrecht, denn Lorca hat eine ganz spannende Geschichte. Die beginnt im Mittelalter. Damals war ein Teil Spaniens unter der Herrschaft der Mauren. Und wie man sich die Verhältnisse damals vorstellen muss, das erklärt Fremdenführer Enrique Pérez Richard.
In Spanien gab es 5 Königreiche, 4 christliche und das maurische Königreich von Granada. Lorca war genau an der Grenze. Es war die wichtigste Festung an der Grenze zu den Mauren, vom 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, als die katholischen Könige Granada erobert haben.
Lorca war also eine Grenzstadt, vor allem auch zwischen den Kulturen. Die Burg hoch oben über der Stadt, die gibt es heute noch, sie ist heute ein Hotel. Und auch wenn diese Burg in früheren Zeiten das Herzstück der Stadt war, da hat sie sich stetigen Veränderungen unterwerfen müssen.
Hier lebten zuerst Mauren, sowohl in der Burg als auch in der Stadt. Als die Christen dann die Burg eroberten, lebten sie auf der Burg und die Mauren unten in der Stadt. Als die Juden im 15. Jahrhundert hierher kamen, kontrollierten die Christen die Festung. Hier lebten also sowohl Muslime als auch Juden und Christen, alle auf engstem Raum. Deshalb gibt es hier oben auch eine Synagoge und eine Kirche direkt nebeneinander.
Viele Kulturen also unter einem Dach. In Lorca ging das lange gut. Eine Schlüsselrolle in der Geschichte hatten die Juden, denn zwischen den Muslimen und den Christen, die sich um die Herrschaft stritten, da haben die Juden eine Vermittlerposition eingenommen. Nicht zu ihrem Nachteil, erklärt Enrique Pérez Richard.
Hier waren sie sehr gute Händler. Sie konnten ganz einfach von der einen Seite der Grenze zur anderen gehen. Und hier konnten sie auch ihre Religion ausüben. In anderen Teilen Spaniens wie Valencia oder Toledo war das schwieriger. Aber hier war das kein Problem, denn die Juden waren für die Gemeinschaft sehr nützlich.
Lorca ist also schon von seiner Geschichte her ein ganz besonderer Ort. Und hier ist auch eine ganz besondere Passionsgeschichte zu Hause. Und darum geht es gleich hier in unserer Domradio-Reise. Wir sind ja heute unterwegs im Süden Spaniens, in Lorca, weil da eine ganz besondere Passionswoche, die Semana Santa, stattfindet. Was da passiert, das erzählen wir Ihnen alles heute, aber als erstes wollen wir natürlich mal wissen, was ist denn Lorca eigentlich für eine Stadt, was kann ich mir da angucken und was für eine Atmosphäre, was für ein Flair erwartet die Reisenden da? Ja, und das alles erzählt uns jetzt Christoph Paul Hartmann. Er hat sich das alles nämlich angeguckt und auch auf sich wirken lassen. Hallo Christoph.
Hallo hier.
Heike. Ja, was ist denn Lorca für eine Stadt?
Lorca ist eigentlich so eine relativ typische spanische Kleinstadt. Also es hat ungefähr etwas über 90.000 Einwohner, also so ein ganz durchschnittliches Ding. Liegt zwischen Murcia und Almeria, auch in der Provinz Murcia, im Süden Spanien, auch in der Nähe vom Meer. Und es ist wirklich so eine schöne, klassische spanische Altstadt. Also ganz viele barocke Häuser, ganz viele barocke Kirchen, die sehr, sehr kunstvoll ausgestattet sind. Dann kleine verwinkelte Gassen, das ist so ein bisschen hügelig da. Also ich bin dann auch mal so ein bisschen durch die Altstadt gestreift. Da kann man so zwischen ganz engen, durch ganz enge Gassen rauf und runter laufen. Also ist alles sehr pittoresk da im Stadtkern. Und es gibt einen Marktplatz, wo auch jeden Tag ein Markt ist, so ein kleiner Handwerkermarkt. Und da ist dann auch das Theater. Und es gibt auch noch die Plaza España, da steht dann das Rathaus und die Kathedrale. Und mein Fremdenführer Enrique Pérez Richard hat mir auch gesagt, was das für ein Rathaus ist.
Hier gibt es ein sehr schönes Rathaus. Das ist sehr typisch für den Barock mit den Säulen, dem Marmor und den Skulpturen. Daneben hängt dann das Wappen von König Alfons, der katholischen Könige und von Lorca.
Also ein ganz kunstvolles Rathaus, und das spricht auch so ein bisschen für den Rest der Stadt. Also klein, gemütlich, auch so eine große Hauptstraße, die da lang führt, mit der Burg oben, also sehr, sehr angenehm da.
Von der Burg und auch von der Geschichte haben wir eben schon ein bisschen gehört, weil es ja im Mittelalter lag, locker an der Grenze der christlichen und muslimischen Gebiete Spaniens. Merkt man denn da heute noch was von?
Eigentlich schon, aber es ist ein bisschen versteckt. Man muss es suchen. Also zum Beispiel gibt es noch ein altes Stadttor, das Antonius-Tor. Das ist halt ein Tor, das haben die Mauren gebaut. Und als die Christen dann die Stadt übernommen haben, haben sie es noch ein bisschen umgebaut. Also man sieht so eine Mischung von beiden Stilen da. Und dann hat es sich nochmal verändert, denn dann hat es irgendwann den Heiligen gewechselt. Also als es erbaut wurde, war das nach dem Heiligen Ginés de la Jara benannt, einem Einsiedler, der auch aus der Region kam. Und erst im 19. Jahrhundert hat man es in Antonius-Tor umgebaut, obwohl dann, es gibt ein Bild da drin, also ein Gemälde, das ist immer noch Ginés de la Jara, also ist so ein bisschen alles ein bisschen durcheinander, aber dieses Antonius-Tor hat dann, obwohl es sozusagen noch gar nicht so lange so heißt, auch einen ganz interessanten Brauch.
In Spanien ist es Tradition, dass Frauen den heiligen Antonius um einen guten Ehemann bitten. Normalerweise stellen sie dann einen Altar hier in das Tor. Dort legen sie dem heiligen Antonius dann etwas hin, damit sie einen guten Ehemann bekommen.
Also ganz, ganz bunt, ganz, ganz so ein bisschen durcheinander, so ein bisschen Stilmix. Und das findet man jetzt, also wenn man so mit ganz unbescholtenen Augen dahin geht, nicht direkt. Aber wenn man so ein bisschen einen Blick dafür hat, kann man da überall so kleine Ecken sehen, wo es so einen Stilmix gibt.
Und wie sieht's aus mit der Region? Da gibt's ja bestimmt auch Besonderes zu entdecken.
Ja, was vor allem für Lorca noch interessant ist, ist, dass es eine Erdbebenregion ist. Es gab in der Region immer wieder auch größere Erdbeben. Also man zum Beispiel im Jahr 1674, da haben die 10 bis 20 Jahre gebraucht, um die Stadt wieder aufzubauen. Und es gab auch ein großes Beben, das noch gar nicht so lange her ist. Im Mai 2011 hat da die Erde gebebt und ganz, ganz viel zerstört. Und der Wiederaufbau läuft seitdem. Und man geht davon aus, dass so in 5 bis 10 Jahren die Stadt wieder ganz fertig ist. Also das ist so ein bisschen, was auch diese Region sehr prägt und was man Lorca auch ansieht, dass nämlich ungefähr alle 80 bis 120 Jahre ein größeres Erdbeben ist.
Also da sehe ich auch heute noch die Spuren des Erdbebens.
Ja, und das macht auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, einen Teil des Reizes aus. Also eigentlich, wenn man durch Lorca geht, sieht man erstmal ein ganz normales Stadtbild mit diesen Barockhäuschen und so weiter. Aber wenn man dann drauf achtet, merkt man, dass einige Häuser nur noch aus Fassaden bestehen. Das sind nämlich die Häuser, die das Erdbeben entweder zerstört hat oder die halt danach so instabil waren, dass man sie abreißen musste und nur die Fassade hat stehen lassen. Und viele Hausbesitzer halt haben noch nicht das Geld, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Aber wenn man dann so ein bisschen sieht und man auch darauf achtet, merkt man, oh, das Haus, vor dem ich jetzt gerade stehe, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und dann sieht man auch so ein bisschen morbiden Charme sozusagen, auch wenn man hinter diese Fassaden durch diese Fensteröffnungen blickt. Also es ist, hat was ganz Besonderes.
Also auch im übertragenen Sinn werden wir heute hinter die Fassaden von Lorca gucken mit Christoph Paul Hartmann. Lorca ist nämlich eine Stadt mit vielen Gegensätzen, und in der Karwoche, in der Semana Santa, da gibt es auch ein ganz besonderes Brauchtum, und davon werden wir gleich weiter hier erzählen. Lorca ist der Schauplatz einer ganz besonderen Semana Santa, also Heiligen Woche. Im Zentrum der Karwoche, da stehen die Bruderschaften, dabei vor allem die weiße und die blaue Bruderschaft. Beide sehen nicht nur malerisch aus, sie machen auch unheimlich viel Krach.
In gemessenem Schritt zu den düsteren Klängen der Trompeten ziehen sie durch die Straßen, die Bruderschaften von Lorca. In langen Gewändern, auf Pferden, Streitwagen oder großen Themenwagen stellen sie die Erzählungen der Bibel dar. Doch der Arm der Bruderschaften reicht über den Karfreitagsumzug hinaus. In der gesamten Karwoche sieht man die Lorquiner mit Halstüchern, die meisten blau oder weiß. Sie stehen für den Paso Azul und den Paso Blanco, also die blaue und die weiße Bruderschaft. In einer Bruderschaft zu sein, ist ein Lebensgefühl. Und das wird mit Leidenschaft gelebt, manchmal auch laut. Denn die blaue und die weiße Bruderschaft sind geradezu verfeindet.
Diese Rivalität hat historische Gründe, erklärt Juan André Ibáñez von der Blauen Bruderschaft, dem Paso Azul.
Bueno, la existencia desde la Edad Media existen cofradías en Lorca.
Seit dem Mittelalter gibt es in Lorca Bruderschaften. Über die Jahrhunderte haben sich neue Bruderschaften gegründet, andere sind verschwunden. Im Jahr 1853 wollten dann ein paar Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft eine neue Bruderschaft gründen, die sie dem heiligen Johannes unterstellen wollten. Das kam nicht bei allen gut an. Die Bruderschaft spaltete sich. Seitdem gibt es die Weiße und die Blaue Bruderschaft. Weil dieser Ursprung nicht gerade eine schöne Geschichte ist, stehen die beiden Gruppen seitdem im Wettstreit miteinander.
Diese Rivalität nehmen die Lorquiner sehr unterschiedlich ernst. Manche gehen Anhänger der gegnerischen Bruderschaft gerne mal an oder ignorieren sie. Wieder andere sehen das Ganze eher gelassen. Im Karfreitagsumzug machen die Bruderschaften dann aber alle das Gleiche. Sie stellen im biblisch-historischen Umzug Gestalten und Geschichten des Alten Testaments dar. Zusätzlich trägt jede Bruderschaft einen Paso durch die Straßen. Das ist eine menschengroße Kreuzwegdarstellung, die auf großen Balken auf den Schultern von ein paar Dutzend Bruderschaftlern ruht. Am Ende jeder Bruderschaft steht im Umzug die Birchen, die heilige Jungfrau Maria. Sie ist die Patronin der Bruderschaft und sie wird beim Umzug frenetisch gefeiert.
Christoph Paul Hartmann hat uns von der Blauen und der Weißen Bruderschaft in Lorca erzählt, die ja rivalisierend sind, verfeindet ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, in jedem Fall eine wilde Geschichte. Gleich wird es ruhiger, da erzählen wir Ihnen von den Stickereien in Lorca. Die Semana Santa in Lorca ist ein ziemliches Spektakel. Einiges haben wir schon gehört, kann man ja auch schlecht überhören, war ja ziemlich laut. Aber es ist auch eine besonders prächtige Angelegenheit. Denn ein Markenzeichen dieser Semana Santa sind die aufwendig bestickten Gewänder. Sie geben dem Karfreitagsumzug eine ganz besondere Bild- und Farbenpracht. Und diese Stickereien sind das Ergebnis von unzähligen Stunden Arbeit beziehungsweise von tausenden gezählten Stunden.
50.200 Stunden oder etwa 4 Jahre dauert es, bis einer der weiten, bodenlangen Mäntel mit einem riesigen gestickten Gemälde fertig ist. Mit unendlich viel Handarbeit werden Werke großer Künstler oder neue Originalentwürfe auf den Stoff gebannt. Juan André Ibáñez vom Paso Azul erklärt den Ablauf.
In den Bruderschaften gibt es künstlerische Gestalter, die die Szenen etwa aus dem Alten Testament entwerfen. Sie zeichnen sie zunächst auf einen Karton. Die Zeichnung wird danach auf Seidenpapier übertragen, das auf dem Stoff befestigt wird. Dann werden die Umrisse auf den Stoff genäht und das Papier wieder entfernt. Der künstlerische Gestalter leitet die Stickerinnen dann an, wie sie die Farbfelder ausfüllen sollen. Am Ende ergibt das ein richtiges Kunstwerk.
Die Motive sind zwischen den beiden Bruderschaften streng aufgeteilt. Der Paso Azul stellt Gestalten und Geschichten aus dem antiken Ägypten und Äthiopien dar. Die Gewänder des Paso Blanco konzentrieren sich auf Israel und Babylon. Moses, Aaron, Jakob, Esther, Judith, Päpste, Herrscher, Heilige und Christus selbst leben in den Stickereien auf. Seitdem es die beiden großen Bruderschaften im biblisch-historischen Umzug gibt, versuchen sie sich gegenseitig in Zahl und Schönheit der Gewänder zu überbieten – und legen dabei ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag.
Wie jeder sehen kann, sind die Stickereien der Blauen Bruderschaft von der Qualität einfach besser als die von vielen anderen Bruderschaften in der Stadt. Wir sind da eleganter und kreativer. Schließlich haben wir die Tradition der Stickereien ja auch erfunden, als Francisco Cayuela die Seide in die Stickereien hineinbrachte. Alles wird bei uns mit mehr Sinn und Stil gemacht.
Die letzten beiden Monate vor dem Karfreitagsumzug arbeiten die Stickerinnen an nichts anderem mehr als an den Gewändern. Sie werden dafür von der jeweiligen Bruderschaft bezahlt. Die öffentliche Hand übernimmt die Sozialabgaben. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts so ein großer Stamm von bestickten Gewändern entstanden, bei denen jeder wohl seine eigenen Lieblingsmotive hat. Juan André Ibáñez braucht da gar nicht lange zu überlegen.
Wir haben eine neue Gruppe mit Motiven der ägyptischen Kavallerie. Eins davon stellt Josef dar, den Sohn des Jakob, der dem Pharao seine Träume deutet, komplett in Seide gestickt. Das ist mein Lieblingsmotiv.
Ja, und wer so einen schönen bestickten Umhang hat, der will natürlich auch gesehen werden, nämlich beim Umzug bei der Semana Santa am Karfreitag. Und darüber berichtet Christoph Paul Hartmann gleich weiter. Bestickte Gewänder, verfeindete Bruderschaften, jede Menge Spektakel und Krach. Das sind nur ein paar Merkmale, die die Semana Santa im südspanischen Lorca prägen. Ein Höhepunkt aber in dieser Woche zwischen Palmsonntag und Ostersonntag ist der Umzug am Karfreitag. Und wie so ein Karfreitagsumzug genau aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Paul Hartmann. Der war nämlich im letzten Jahr bei einem solchen Schauspiel dabei. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das aus?
Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen, die da mitlaufen. Also es gibt das ist sozusagen das traditionellste Element, das sind die Nazarenos, heißen die. Das sind also die Büßer. Die sehen, wenn man das erste Mal sieht, so ein bisschen komisch aus, weil die so ein bisschen aussehen wie Leute vom Kuckucksklan. Also die haben so große,
Kapuze.
Genau, so spitze Kapuzen, wo auch nur so die Augenlöcher drin sind. Und die tragen so große goldene Stäbe in der Hand. Und damit marschieren die halt sozusagen durch die Straßen. Und alles passiert so im Unterschied zu Umzügen hier in so einem Wiegeschritt. Also das merkt man zum Beispiel auch an der Musik, die da gespielt wird. Ich habe da mal was mitgebracht.
Also, man kommt schon gleich in Rhythmus,
genau.
Selber, ja.
Also ein Element ist ja auch, dass diese Passos getragen werden, also diese großen Kreuzwegstationen, die unglaublich schwer sind und unglaublich viele Leute und die halt immer, das liegt bei denen auf den Schultern und dann wiegen die immer alle gemeinsam von rechts nach links und wieder zurück. Also es entwickelt so einen ganz besonderen Sog, dieser Umzug. Mhm. Dann dazu kommen noch... zu dieser eigentlich religiösen Komponente kommt dann seit Mitte des 19. Jahrhunderts ja dieser historisch-biblische Umzug. Das heißt, dass Gestalten und Stationen aus der Bibel dargestellt werden. Und das ganz unterschiedlich. Also es gibt auf der einen Seite Streitwagen, die auch so richtig so ein bisschen Rennen fahren. Also die dann auch mal, die halten dann an einem Stück Straße und dann ziehen die einmal so richtig schnell durch. Das kann man sich so ein bisschen wie in Ben-Hur vorstellen. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz imposant. Und dann gibt es auch Reiter auf Pferden, die dann da durch die Gegend und umeinander herumreiten und auch teilweise die Pferde scheuen lassen und dann nur auf den Hinterbeinen einmal umeinander im Kreis reiten. Also es ist sehr, sehr locker. Also es zieht jetzt nicht so stringent durch, sondern hin und wieder hat man halt mal so eine...
ein Show-Element.
Genau, richtig, so Show-Elemente. genau, und das ist also ganz, ganz durcheinander auch so ein bisschen. Und diese großen Themenwagen natürlich, das ist ganz besonders imposant. Also wenn dann irgendwie so Nero oder so auf einem riesigen, mit goldenen Säulen bestückten Wagen herkommt. Es sind also eher keine Wagen, so wie Karnevalswagen, sondern eher so fahrende Plateaus sozusagen, wo dann zum Beispiel Nero sitzt, umringt von ganz vielen Höflingen und so weiter. Also es ist ein ganz großes Spektakel.
Also das wird nicht nur die Geschichte von Jesus erzählt, sondern du hast es schon angerissen, auf den Themenwagen auch andere Themen behandelt.
Genau, also Schwerpunkt ist sogar das Alte Testament. Mhm. Also wir haben Cäsar und Kleopatra, dann natürlich Moses zum Beispiel kommt auch vor. Das ist sozusagen der eine ganz große Komplex sozusagen und der Sieg des Christentums ist ein Komplex. Also da geht es halt darum, wie sich das Christentum zum Beispiel wie es seinen Durchmarsch sozusagen in der Welt angetreten hat und eine der Wagen, die sozusagen auch für mich am eindrucksvollsten waren, da steht hinten unter so einem Baldachin der heilige Petrus, sozusagen dargestellt durch einen Schauspieler und vor ihm ist sozusagen Satan gefesselt, der sich dann so windet, weil der heilige Petrus seinen Blick auf ihn richtet. Also es ist wirklich sehr, sehr pompös und sehr imposant, das anzusehen. Zum Beispiel bei Kleopatra oder so, die führen auch immer Heerscharen mit sich. Also man kann es sich wirklich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man wirklich auch in dieser Zeit angekommen wäre und so einem Nero oder einem Cäsar wirklich direkt von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.
Pompös sind ja sicherlich auch die Stickereien, haben wir eben schon drüber gehört. Dafür ist Lorca ja bekannt. 50.000 Stunden braucht man für so einen Umhang. Du hast mir gerade ein Bild gezeigt. Die sehen ja wirklich aus wie ein Bild. Welche Rolle spielen die denn? Wie werden die präsentiert dann bei dieser Karfreitagsprozession?
Also da ist es, das war für mich auch sehr überraschend. Es ist nochmal anders, wenn man sie aufgestellt sieht, diese bestickten Mäntel, und dann in Aktion. Also das ist unglaublich farbenfroh. Also, und zwar nicht auf irgendwie auf eine bunte Art und Weise, sondern auf eine sehr, sehr eindrückliche. Also die jeder hat einen für ihn sozusagen maßgeschneiderten, individuell bestickten Umhang oder eine individuell bestickte Kleidung an. Und zum Beispiel, es gibt auch die apokalyptischen Reiter, kommen auch vor. Die haben dann halt sozusagen auch dementsprechende Symbole auf dem Mantel, und zum Beispiel einer von denen trägt auch so eine kleine Waage mit sich herum. Es ist, also man kann die nicht in ihrer Gänze beim Umzug irgendwie erfassen, das ist komplett unmöglich.
Die sind 4-5 Meter lang, oder?
Ja, also die sind wirklich, zum Beispiel für die ganz großen Umhänge, zum Beispiel die auch auf einem Streitwagen zum Beispiel, da stehen die Leute halt, und vom Nacken an geht der Umhang wirklich bis auf den Boden und dann noch ein bisschen schleppenartig noch so einen halben Meter weiter.
Und da, also, sind Bilder drauf und alles bestickt, muss man sich immer
alles
vorstellen.
Alles bestickt, also zum Beispiel da sieht man dann Moses mit den Gesetzestafeln und darunter dann noch sozusagen verzierende, ebenfalls Figuren oder Einzelporträts. Also es sind wirklich riesige Gemälde, die da eingestickt sind, und die wirklich, also man kann es immer nur so ein bisschen punktuell irgendwie erfassen und denken, ah, die Szene kann ich erkennen, oder da ist Cäsar dargestellt. Also es ist, man ist wirklich überwältigt auch von diesen Motiven und von diesen Farben. Mhm.
Und du hast schon gesagt, also es ist pompös, es ist mit Show-Elementen. Wie sind denn die Leute dann drauf, die am Straßenrand stehen?
Die sind alles andere als Zuschauer. Also es ist ja schon durchgeschieden, dass es diese Rivalität zwischen den beiden Bruderschaften gibt. Und es ist jetzt nicht so, dass wir im Fußballstadion, die jetzt nach Blöcken sortiert wären, sondern die sitzen durcheinander. Also man sieht halt immer blaue Punkte, weiße Punkte, und die applaudieren halt immer bei ihren eigenen Leuten. Also ich habe da mal so eine kleine Impression mitgebracht, wie die Leute da drauf sind, da können wir gleich mal reinhören. Die sind wirklich, da merkt man das auch ganz praktisch. Also die applaudieren bei ihren eigenen Leuten, und die gegnerische Bruderschaft wird dann manchmal auch so ein bisschen ausgebuht. Also es ist, die Leute machen wirklich mit, die sind Teil des Geschehens.
Das klingt ein bisschen nach Spektakel und nicht nach Prozession. Mhm. Welche Rolle spielt die Religion?
Die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also es ist, hat sich ein bisschen natürlich von diesem Prozessionscharakter entfernt, aber mir haben auch Teilnehmer gesagt, dadurch, dass ja auch diese Jungfrau am Ende jeder Bruderschaft kommt, das schafft halt eine Identifikation zuerst mit dieser Jungfrau, mit dieser Statue, und dadurch aber natürlich auch mit den religiösen Inhalten, die dahinter stehen. Also ja, es hat sich von Religion entfernt, aber dadurch führt es die Leute auch wieder zurück.
Christoph Paul Hartmann, bis hier erstmal vielen Dank. Von der Karfreitagsprozession in Lorca hat er uns erzählt. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit unserer Sehnsuchtsmusik. Und die kommt auch heute aus dem Süden Spaniens. La Mar heißt der Titel, von der achtköpfigen Band Al-Andalus Projekt. Und Daniel Hauser stellt uns den Song und die Band vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Er ist ein anspruchsvoller Typ, dieser Michael Popp. In Salzburg hat er Musik studiert, ist ein Spezialist für historische Aufführungspraxis. In Sachen Mittelaltermusik kann ihm keiner etwas vormachen. Umso empfindlicher reagiert er dann auf billige Remakes von Musik aus dem Mittelalter. Als Live-Musiker am Wiener Burgtheater hat er so seinen Standard. Aber als er 2005 eine Demo-CD einer spanischen Band in die Hände bekam, da war es um ihn geschehen. Er hatte mit seiner Band zuvor mit mitteleuropäischer Mittelaltermusik zu tun, und durch die neue Band aus Spanien kam nun die südeuropäische Mittelaltermusik hinzu. Ein Projekt war geboren, das Al-Andalus-Projekt, erinnernd an Al-Andalus, das muslimisch beherrschte Territorium auf der Iberischen Halbinsel zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert. Das Al-Andalus-Projekt interessiert sich für das Nebeneinander von Judentum, Christentum und Islam. Die Musiker stammen aus Spanien, Marokko und Deutschland, und nun graben sie zum dritten Mal musikalische Schätze aus dem Mittelalter aus. Salam heißt die CD, die die respektvolle Koexistenz dreier Religionen zeigt mit ihren ureigenen Volksmusiken. Lieder, die von Troubadouren angestimmt wurden, festliche, nachdenkliche Musik, mal vertrauter, mal exotischer von der Anmutung. Das Al-Andalus-Projekt mit dem Song zum Meer, La Mar.
Die Semana Santa in Lorca war ja in der ersten Stunde hier in Reisen unser Thema. Sie ist aber natürlich in ganz Spanien weit verbreitet. Auch Touristen haben diesen Brauch für sich entdeckt. Und da kommt es dann auch vor, dass Touristen Seite an Seite stehen mit den Menschen, die mit dieser religiösen Tradition aufgewachsen sind, die das also seit Jahrzehnten kennen. Für die einen ist so eine Prozession dann eine emotionale Sache, etwas, das sie immer schon feiert oder gefeiert haben, und für die anderen ist es dann eher so ein Urlaubsevent. Aber zu einem Event soll die Prozession auf keinen Fall verkommen. Verena Tröster hat jemanden getroffen, der sich genau dafür einsetzt.
Manuel Piedrahita ist 80 Jahre alt. Ein vornehmer Herr, der in Andalusien kein Unbekannter ist. Er war lange Fernsehjournalist, hat über Politik und Zeitgeschehen berichtet. Jeder kennt ihn hier. Er strahlt, als er das Mikrofon sieht, und freut sich sichtlich darüber, dass er heute nicht über seinen Beruf und seine Prominenz in Spanien, sondern über seine Kindheit erzählen darf. Denn aus der ist ihm besonders die Semana Santa in Erinnerung geblieben.
Ich, als ich ein Kind war, da war ich in Baena. Da trugen wir rote Westen, einen Helm, und ich habe die Trommel gespielt. Ich hatte da immer so ein religiöses Gefühl, immer am Gründonnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Kirchen geöffnet. Da war das Allerheiligste aufgebaut und ich war als Kind mittendrin. Und heute bin ich alt und sehe es in der Realität. Ich sehe das Reale an der Semana Santa. Es ist Christus, der in dieser Nacht weint.
Und nur deshalb gehen hier alle auf die Straßen. Manuel Piedrahita schaut auf den Boden. Er schüttelt den Kopf und erzählt, dass er die Semana Santa als Kind so viel anders wahrgenommen habe. Da standen ganz andere Dinge im Vordergrund als das Religiöse. Da war was los, da war es laut und alles war aufregend. So wie es für die Touristen heute sein muss. Die kommen auch, weil sie die heilige Woche aufregend finden. Aber diese Woche ist mehr.
Sie ist traurig, eine Bußwoche, aber dann auch wieder heiter. Die Jungfrauen tragen Schmuck, sie sind aufwendig vergoldet. Sie trauern nicht wie im Norden in Samoto. Und die Menschen hier rufen der Jungfrau zu, wie schön sie ist. Das ist eine Emotion, sehr starke Emotion. Menschen, die vielleicht im ganzen Jahr nicht so religiös erscheinen, in der heiligen Woche gehen sie in die Kirchen, schauen zu den Heiligen hinauf und sie bitten sie um Gnade.
Die Augen des heute 80-Jährigen strahlen. Das ist es, worum es ihm geht. Den Touristen und Besuchern zu sagen, hier passiert etwas. Das ist kein Theaterstück, keine Folklore. Das ist Religion.
In Spanien, in ganz Spanien und ich denke in ganz Europa gibt es Prozessionen in dieser heiligen Woche. Im Norden Spaniens ist die Semana Santa sehr stark religiös geprägt. Und aus diesem Grund hat sie Phasen der Stille, Phasen von tiefer Trauer. In Zamora zum Beispiel ist die Jungfrau komplett schwarz gekleidet, weil sie trauert.
Aber die Semana Santa in Andalusien ist anders. Sie ist facettenreicher, sagt Manuel. Sie hat alle Emotionen, die das Leben mitbringt. Fröhlichkeit und heitere Momente. Dann wieder Stille und Klagelieder. Das sollen die Besucher verstehen. Und sie sollen die Hintergründe kennenlernen. Das ist ihm sehr wichtig.
Die Semana Santa in Spanien hat ihre Anfänge so im 16. Jahrhundert. Das war eine Bewegung der Franziskaner. Das war ein Auftrag des Papstes, ein Auftrag der Franziskaner. Die Dörfer der Analphabeten glaubten an etwas, an Gott. Aber sie wollten an etwas glauben, das sie anfassen konnten. Und dann entstand die Idee, die Bibel, das Alte Testament auf die Straße zu holen. Da entstand das alles. Und daraus ist Tradition geworden. Das Einzige, was im Dunkeln liegt heute, ist, dass sich das alles in etwas Kulturelles verwandelt hat. Aber der religiöse Geist ist geblieben in allen Dörfern in Andalusien.
Die Semana Santa soll also nicht einfach ein Spektakel werden. Das war dem Herrn wichtig. Und wir stellen Ihnen gleich mal eine Möglichkeit vor, wie man sich ganz ruhig und vielleicht sogar ein bisschen mit sich selber alleine auf die Karwoche vorbereiten kann. Viel haben wir uns ja heute schon mit der Semana Santa auseinandergesetzt, also mit dem lauten Trubel in den spanischen Städten zum Karfreitag. Und für wen das laute Treiben nichts ist, wer sich eher nach Ruhe sehnt, der kann sich auch auf die Spuren eines großen Vorbilds machen, Teresa von Avila. Es gibt in Kastilien nämlich einen Wanderweg, der über 118 Kilometer lang Teresas Geburtsort Avila mit ihrem Sterbeort Alba de Tormes verbindet. Hilde Regeneta ist eine Etappe dieses Weges mitgelaufen.
Wir haben jetzt Narros de Castillo verlassen, ein ganz kleines Dorf hier auf der kastilischen Hochebene. Um uns herum eigentlich nur Felder, ein paar Pinien, die vereinzelt dort stehen, ein paar Gehöfte. Und wir machen uns jetzt auf die Ruta Teresiana, auf die teresianische Route oder die Route der Teresa nach Duruelo. Das ist eine Teiletappe dieser Route, die eigentlich von Avila, von ihrer Geburtsstätte bis zu ihrer Begräbnisstätte nach Alba de Tormes führt. Und wir laufen jetzt 8,7 Kilometer ganz genau.
Gesagt, getan. Und sofort weht es, kamen Frenzio vom spanischen Fremdenverkehrsamt und ihren Mitwanderern eiskalt um die Nase.
Es ist schon irgendwo eine ganz besondere Stimmung, würde ich sagen, wie wir hier losgehen, mitten in dem Wind. Und man muss daran denken, wie Teresa hier in wohl glühender Hitze auf ihrem Maulesel Richtung Duruelo geritten ist, um auch dort ein Kloster, das erste Männerkloster, zu gründen.
Auf den Spuren der eiligen Heiligen führt der staubige Schotterweg durch schier endlos wirkende Felder.
Wir sind ein paar hundert Meter gelaufen, würde ich mal sagen, und stehen jetzt vor einer typischen Dehesa. Die Weidegebiete oder die großen Weiden, die Felder mit den Steineichen, die sehr typisch sind hier für die Region, für Kastilien, das Hochland und dann weiter runter Richtung Extremadura. Wir gehen ja jetzt von der Provinz Avila rüber in die Provinz Salamanca, Richtung Alba de Tormes, und diese typischen Steineichen, die hier überall wachsen, auf dem doch sehr trockenen Boden, sind eigentlich so die charakteristischen Bäume hier für die Landschaften.
Irgendwie majestätisch sehen sie aus, diese Steineichen. Urig und knorrig, einige für sich ganz allein stehend, andere in Gruppen.
Normalerweise wachsen sie wie Büsche, aber die werden dann so beschnitten, dass wirklich der Stamm dann nur herauskommt und ein ganz breites Dach, schattenspendendes Dach entsteht. Und man kann sich richtig vorstellen, wie Teresa schon vor 500 Jahren hier in sengender Hitze auf ihrem Esel geritten ist und immer mal wieder Schatten gesucht hat unter einem dieser schattenspendenden Bäume.
Auch ein halbes Jahrtausend später wirkt diese Weite wunderbar auf die Seele. Das Chaos im Kopf beginnt sich zu lichten, die Gedanken werden tiefer.
Die Stille hier wird wirklich immer hörbarer. Es ist wirklich unglaublich, wie diese Landschaften hier um uns herum sind. Diese weiten Hügellandschaft mit den Steineichen, also wirklich ein wunderbarer Eindruck von dieser kastilischen Hochebene.
Karg ist es, dieses Altkastilien, von einer Kargheit, die in sich eine große Klarheit birgt. Mattgrüne Felder, soweit das Auge reicht, hin und wieder unterbrochen von dem satten Rotbraun eines frisch gepflügten Ackers. Und von besagten Steineichen, die aus der Ferne ein bisschen wieder hingetupft aussehen. So geht es weiter, Kilometer um Kilometer, immer dem Etappenziel entgegen.
So, wir erreichen jetzt tatsächlich Duruelo, unser erstes Etappenziel jetzt, bevor wir dann weitergehen nach Alba de Tormes. Und hier in Duruelo ist eben der Platz, an dem Teresa ihr erstes Männerkloster gegründet hat. So wie ich es aus der Literatur gelesen habe, kam sie damals hier an und fand ein vollkommen zerstörtes Haus vor, eine Ruine, in der bereits das Dach eingestürzt war. Und sie und ihr Begleiter haben sich dann doch etwas verzweifelt gefragt, hier soll jetzt unser neues Kloster entstehen.
Also eine ganz besondere, eine karge Umgebung, in der da die eilige heilige Teresa, schöner Ausdruck von Avila, Ruhe und Einkehr gefunden hat. Für diejenigen, die dem Trubel vielleicht mal entgehen wollen, auch heute noch ein Geheimtipp. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Und das muss auch gar nicht, wer weiß, wie weit sein. Manchmal reicht auch schon ein Autobahnrastplatz, zum Beispiel im schwäbischen Lorch. Da schaut ein Autofahrer nicht schlecht, als sie jetzt nachts im Dunkeln eine ungewöhnliche Silhouette entdeckten. Ein Python, stolze 4 Meter lang. Sie riefen die Polizei, die brachte gleich den Tierarzt mit, der aber nur noch den Tod der Schlange feststellen konnte. Wie der arme Python auf den Rastplatz gekommen ist, das ist weiter rätselhaft. Ja, und das war's auch für heute. Unsere Reiseroute zur Semana Santa ist zu Ende. Nachhören können Sie die ganze Sendung nochmal gerne im Internet auf domradio.de. Ich danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.